ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Politisch war das ein hitziger Tag heute. In Potsdam hat der Wirtschaftsminister seinen Abgang verkündet. Und in Berlin, da fetzten sich die Abgeordneten, und zwar über die Sparvorgaben der schwarz-roten Senatskoalition. 2 Milliarden Euro fallen dem Rotstift zum Opfer. Eine weitere Milliarde sollen zusätzliche Einnahmen bringen. Diese Streichliste, vor allem beim öffentlichen Nah- und Fahrradverkehr, beim Klimaschutz und bei der Kultur, lässt Rückschlüsse auf die Prioritäten von CDU und SPD für Berlin zu, bilanziert rbb24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Wie verteidigt man Einsparungen in Milliardenhöhe? Wie rechtfertigt man Einschnitte auch in sensiblen Bereichen? CDU-Fraktionschef Dirk Stettner versucht es mit einem entschiedenen Ja-Aber. Unbestreitbar sei im Kulturetat gekürzt worden, so Stettner, aber...
Wir stehen nach wie vor im bundesweiten Vergleich auf Platz 1 der Ausgaben für Kultur pro Kopf. Und jetzt versuchen diese grünen Dramaturgen der Apokalypse, um von ihrem eigenen Versagen abzuwenden, die Stadt anzuzünden.
Den Spieß umdrehen, zum Gegenangriff übergehen, das war die Devise von Schwarz-Rot in dieser Debatte. Den Vorwurf der Grünen, die Koalition zwinge der Stadt seit Monaten eine haushaltspolitische Achterbahnfahrt auf, kontert Finanzsenator Evers, indem er sagt, das sei immer noch besser als eine grüne Geisterbahn. Und SPD-Fraktionschef Rahat Saleh wirft dem ehemaligen Koalitionspartner, den Grünen, vor, sie hätten nicht nur das 29-Euro-Ticket, sondern auch das gratis Schülerticket, die kostenfreie Kita und die kostenfreie Hortbetreuung kassiert, wenn sie in der Verantwortung gewesen wären.
Es hätte bedeutet, dass der soziale Kahlschlag vorprogrammiert gewesen wäre. Das wäre eure Sparpolitik gewesen.
Nicht minder scharf fiel die Antwort der Opposition aus. Die Sparbeschlüsse treffen vor allem die Schwächsten, die für das Sozialticket bald 10 Euro mehr im Monat bezahlen müssen, kritisierten Linke und Grüne. Klimaschutz und neue U-Bahn, wo bleiben die? Empörte sich Grünen-Fraktionschef Werner Graf und lieferte die Antwort gleich mit. Auf der Strecke, zugunsten teurer Straßenbauprojekte wie der TVO.
Sie halten das Parken bei 10 Euro im Jahr und greifen lieber den Ärmsten der Armen monatlich mit 10 Euro in die Tasche. Sie stellen lieber Millionen für eine Olympiabewerbung zur Verfügung, statt Berlin mit Bäumen, mit Parks, mit guten Grünflächen so umzubauen, dass wir auch bei hohen Temperaturen noch gut leben können.
Linken-Fraktionschef Tobias Schulze ging die Koalition dafür an, dass sie es versäumt habe, die Einnahmen zu erhöhen. Eine Anhebung der Grunderwerbsteuer hätte 100 Millionen Euro im Jahr gebracht. Geld, das an anderer Stelle Kürzungen verhindert hätte.
Der Kulturetat von Herrn Cialo wäre damit schon fast aus dem Schneider. Was ist Ihnen eigentlich wichtiger, die Immobilienlobby oder die Kulturszene dieser Stadt? Antworten Sie mal.
Die AfD kritisierte erneut Ausgaben für Flüchtlinge, ließ aber offen, wie die Menschen, die in Berlin teilweise in Zelten leben, dann versorgt werden sollen. Als einzige Fraktion ist die AfD auch strikt dagegen, dass Berlin sogenannte alternative Finanzierungsmodelle nutzt, Fraktionschefin Christine Brinker.
Bekanntlich sollen ja die landeseigenen Unternehmen mehr Kredite aufnehmen. Dabei haben sich die Schulden der landeseigenen Unternehmen in den letzten 10 Jahren auch bereits verdoppelt und liegen schon jetzt bei 28 Milliarden Euro. Wie viel darf es denn noch sein?
Alle anderen Fraktionen betonten dagegen, dass diese Finanzierungsmodelle mit den Regeln der Schuldenbremse vereinbar sind und Berlin darauf angewiesen sei. Denn mehr Geld, so Finanzsenator Stefan Evers zum Abschluss der Haushaltsdebatte, werde es auch in den nächsten Jahren nicht geben.
Jan Menzel über die Sparplandebatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Keine Debatte in Potsdam mehr, Steinbach geht. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, will sich in der anbahnenden Regierungskoalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht einmischen. Zu groß seien die Differenzen, zu weit lägen die Werte auseinander, berichtet Landespolitik-Reporter Nico Hecht.
Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem BSW sieht Jörg Steinbach keine Grundlage. Deswegen stehe er nicht wieder als Wirtschaftsminister zur Verfügung. Es gehe ihm um die von der Parteispitze, also von Sarah Wagenknecht, vertretenen Positionen.
Den Austritt aus der NATO, eine deutliche Position auch gegen amerikanische Unternehmen, was mich natürlich auch im Zusammenhang mit Tesla an der Stelle sicherlich berührt hat. Die hohe Affinität hinsichtlich einer völlig anderen Interpretation der russischen Haltung und des russischen Angriffskriegs bis hin zu der Forderung, auch die gesamte Embargo-Politik wieder umzudrehen.
Positionen, die er nicht mittragen könne. In einer Koalition würde er so unter einem permanenten psychologischen Druck stehen, der kaum auszuhalten wäre. Als Kritik an der Brandenburger SPD, trotzdem mit dem BSW über eine Regierungsbildung zu verhandeln, will er das nicht verstanden wissen. Er wolle sich auch nicht als moralischer Richter aufschwingen.
Ich will auch diese Entscheidung grundsätzlich nicht verstanden wissen, dass ich jetzt hier andere moralische oder ethische, höherwertige Standards habe an der Stelle als andere.
Auch der SPD-Generalsekretär in Brandenburg, David Kolesnik, will sich mit der Erklärung von Steinbach nicht nachsagen lassen, dass es dem Rest der Brandenburger Partei offenbar leichter falle, sich ordentlich zu verbiegen für eine Zusammenarbeit mit dem BSW.
Wir haben hier in Brandenburg über das Land Brandenburg zu entscheiden. Hier geht es um die Themen, die hier eine Rolle spielen. Bei diesen Themenfeldern bestehen diese Probleme nicht. Aber Herr Steinbach hat halt deutlich gemacht, dass er da sozusagen mit der Bundesebene des BSW ja eben grundsätzlich Schwierigkeiten sieht.
Mit Steinbach hatte Brandenburg in den letzten Jahren einige Erfolge bei Industrieansiedlungen erreicht. Tausende Arbeitsplätze waren entstanden, längst nicht nur bei Tesla. Diese Entwicklung sieht der CDU-Vorsitzende in Brandenburg, Jan Redmann, mit der Absage von Steinbach jetzt durchaus in Gefahr.
Brandenburg hat zwei besonders wichtige Handelspartner, das sind Polen und die USA. Zu beiden wird das Verhältnis durch die außenpolitischen Positionen des BSW belastet. Brandenburg ist auch ein wichtiger Standort für Rüstungs- und Dual-Use-Produkte. Das BSW wendet sich gegen diesen ganzen Industriezweig.
Vom BSW selber kam heute nur ein kurzer Dank an Steinbach für das Geleistete von Landesgeschäftsführer Stefan Roth. Gepaart mit dem Hinweis, ein Nachfolger müsse nun dringend für den Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen kämpfen. Denn die Firmen in Brandenburg würden unter den Wirtschaftssanktionen gegen Russland leiden.
Aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Gedenkstätten dürfen sich prinzipiell politisch äußern, aber mit einer Einschränkung. Das Verwaltungsgericht Weimar urteilte heute, konkrete Wahlempfehlungen, die seien nicht zulässig. Es war um einen Aufruf aus dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gegangen, nicht AfD zu wählen. Wie Brandenburger Gedenkstätten sowie die AfD auf dieses Urteil reagieren, das hat Landespolitikreporterin Amelie Ernst recherchiert.
Es war eines der größten Konzentrationslager der Nationalsozialisten für Frauen. Über 150.000 Menschen, darunter auch Kinder und Jugendliche, wurden ab 1939 ins KZ Ravensbrück gebracht und mussten dort Zwangsarbeit leisten. Etwa 28.000 von ihnen starben dort oder wurden ermordet, viele weitere auf den Todesmärschen. Daran zu erinnern, ist heute die Aufgabe der Gedenkstätte, die Andrea Genes leitet. Das ganze Jahr über kommen Besuchergruppen nach Ravensbrück, auch viele Schulklassen. Die Unwissenheit über das, was in Nazi-Deutschland passiert ist, nehme zu, so Genes. Und auch die Provokationen bei Führungen und Workshops.
Na eben, dass gefragt wird, hat das wirklich stattgefunden? Können Sie das beweisen? Ist das nicht neu? Immer wiederkehrende Fragen, dass die Guides vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, auf eine Frage vollständig zu antworten und dann die nächste Frage kommt, dass eigentlich gar kein Gespräch mehr stattfinden kann.
Man antworte mit Fakten, so die Leiterin. Und natürlich gäbe es direkte Verbindungen zu den Aussagen von Politikerinnen und Politikern.
Und wenn Menschen sagen, Deutschland den Deutschen, dann ist das nicht die Haltung, die wir haben. Und wenn ein Parteivorsitzender sagt, glaubt nicht, was in Geschichtsbüchern steht, dann hat das deutliche Auswirkungen auf uns, weil dann auch Schülerinnen und Schüler anfangen, das in Frage zu stellen, was wir ihnen erzählen.
Direkt parteipolitisch wolle man sich auch als Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten nicht äußern. Doch die Gedenkstätten seien nach dem Weimarer Urteil nun gestärkt, um mit ihren Erkenntnissen und Positionen auch nach außen zu gehen, meint Irmgard Zündorf, Historikerin vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Es gehe dabei nicht nur um das Richtigstellen von Fakten.
Noch stärker eben die Kräfte, die sagen, das hat ja mit uns heute nichts zu tun. Das ist ja vor 80 Jahren passiert. Und ich glaube, diese Brücke zu ziehen, das ist eine der Hauptaufgaben, die die Gedenkstätten sowieso schon immer haben, die sie auch erfüllt haben in ihren pädagogischen Programmen. Und jetzt ist es sozusagen damit möglich, auch noch stärker nach außen zu gehen.
Vielfalt statt Ausgrenzung steht auf einem Banner am Eingang der Gedenkstätte Ravensbrück. Hans-Christoph Bernd, der Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag, hält es grundsätzlich für problematisch, wenn sich Gedenkstätten politisch äußern, vor allem parteipolitisch, aber auch mit Blick auf bestimmte Werte wie Vielfalt.
Damit tut sich die Gedenkstätte selber keinen Gefallen und ich glaube, sie nimmt sich sogar Einflussmöglichkeiten. Ich habe auch gesagt, warum wir gegen den Begriff der Vielfalt sind und Einrichtungen nicht fördern würden, die einfach diese Art der Vielfalt propagieren, die so viel Schaden angerichtet hat in den letzten Jahren. Aber ich würde hier nicht mit Verboten arbeiten.
Öffentliches Geld für Vereine und Institutionen, die sich für Vielfalt aussprechen, hatte die AfD zuletzt mehrfach in Frage gestellt.
Brandenburg-Reporterin Amelie Ernst. Und kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, auf Berlins Sparpläne nämlich. Im sozialen Bereich werden 370 Millionen Euro gestrichen. Dagegen protestierten heute 1.500 in sozialen Einrichtungen Beschäftigte, berichtet Anke Michel.
Kinder und Jugendliche sind unkürzbar. Das ist die Überzeugung der Beschäftigten aus dem sozialen Bereich. Zu dem Protestzug sind Erzieherinnen und Erzieher aus Jugendclubs, Mitarbeiter der Aidshilfe, Streetworker oder Sozialarbeiterinnen aus Schulen oder der Familienhilfe gekommen. Marie Kramer ist die einzige Sozialarbeiterin an der Seepark-Grundschule in Karlshorst. Ihr machen die Kürzungspläne Angst.
Wenn diese Stelle wegfällt, dann kann dort nicht mehr präventiv gearbeitet werden und die Kinder unterstützt werden. Das fällt alles weg. Die sind so wichtig, das merke ich selber, wenn ich mal einen Tag weg bin, ist am nächsten Tag, kommen sie alle zu mir gerannt und fragen, ich brauche deine Hilfe, kannst du mich beraten? Und die Kinder genauso. Die Klassen sind ja leider auch sehr voll und die Lehrer haben nicht nur ihren Stundenplan zu leisten, sondern auch die Belange der Kinder zu unterstützen. Und wenn ihre sie Probleme haben, schaffen die das im Alltag meistens nicht zu bewältigen.
Mitgebracht haben die Demonstranten ihre Trillerpfeifen und Plakate mit Sprüchen wie »Ihr kürzt die Zukunft«. Sie alle eint die Angst davor, dass sie mit weniger Geld auch weniger Unterstützung leisten können. Hier sind sich die Demonstranten einig. Wer im sozialen Bereich bei Familien kürzt, der mache es im Endeffekt wegen fehlender Prävention nur teurer für die Gesellschaft.
Anke Michel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Angesichts der aktuell beschlossenen Kürzungen im Berliner Kulturbereich ist dieses Jubiläum mal eine gute Nachricht. Die Kunstetagen Pankow an der Prenzlauer Promenade feiern 10-jähriges Bestehen. Maler und Bildhauer der Kunstetagen sind seit Jahren eine starke Gemeinschaft, geben mit Ausstellungen Einblicke in ihr Schaffen. Christian Badl, Maler, Illustrator und Mitglied der Kunstetagen, ist auf dieses Jubiläum stolz.
Eine der Dinge, die es für mich auch so wertvoll macht, ist, dass wir gut im Gespräch sind, dass man sich gegenseitig Tipps gibt, dass keiner irgendwas zurückhält, dass es kein großes Taktieren gibt, sondern dass es eben wirklich eine Gemeinschaft ist.
Die rund 25 Künstlerinnen und Künstler arbeiten zusammen auf den Etagen eines Plattenbaus. Früher war hier der Sitz der Akademie der Wissenschaften der DDR. Dass so unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten über so lange Zeit als Gemeinschaft funktionieren, dieser Besonderheit ist sich auch Malerin und Filmemacherin Ulrike Kalenius bewusst.
Das ist eine tolle Gruppe. Das war für mich ein ganz großer Glücksfall, dass ich die gefunden habe. Also da kracht es auch immer mal im Verein. Aber ich glaube, diesen Mehrwert, dass wir zusammen uns verteidigen können, die Räume halten und als Gruppe Ausstellungen machen, das überwiegt das doch.
Ihre Vereinsgeschichte beginnt 2014 in einem ehemaligen Bürogebäude von DDR-Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski. Hier freunden sich die Künstler an. Die Mieten sind durch das Atelierprogramm von Senat und Bezirksamt relativ günstig. In den alten, unsanierten Räumen fühlen sich die Kunstetagen wohl. Doch dann wird das alte Gebäude umgebaut und die Pankower müssen umziehen. In dem Plattenbau- und Atelierhaus in der Prenzlauer Promenade, in dem schon andere Künstlerinnen und Künstler tätig sind, finden sie eine neue Bleibe. Aber sie müssen jedes Jahr erneut auf die Verlängerung ihrer günstigen Mietverträge hoffen und sitzen so immer auf gepackten Koffern. Auch etwas, was sich gemeinsam besser ertragen lässt, sagt Christian Badl.
Schwierigkeiten schweißen zusammen. Und dadurch, dass wir immer auf der Suche nach Atelierräumen, bezahlbaren Atelierräumen in der Stadt waren, wie viele andere Künstler auch, aber wir sind als Gemeinschaft so zusammen, das eint uns auch sehr.
Christian Badl ist Maler aus Leidenschaft. Wie viele Künstler kann auch er von seinen Werken nicht leben und hat zusätzliche Jobs. Aber es muss aus ihm raus, sagt er. Und bei der Jubiläumswerkschau übermorgen öffnet auch er sein Atelier in der dritten Etage und zeigt 40 seiner aktuellen Varieté-Aquarelle.
Ich liebe es, in Varieté, in Zirkusveranstaltungen zu sitzen, im Theater, Burlesque-Festival, also überall, wo viel Farbe ist, wo es glitzert, wo das Schöne vom Leben gezeigt wird.
Andere zeigen auf Leinwand und Papier abstrakte Formen, aber auch Ornamente und Figuren. Auch Stadtimpressionen und Landschaften gehören zur Jubiläumsschau. Insgesamt wird es eine große Kunstparty auf 5 Etagen im historischen DDR-Ambiente. Für die Schaffenden bietet das Gebäude hier optimale Gegebenheiten, findet Malerin Ulrike Kalenius.
Wir haben viele Orte, wo wir was hängen können, das ganze Treppenhaus und die einzelnen Etagen und so weiter. Also viel, genug, dass man eine Weile gucken kommen kann.
Gucken kommen können alle, die Lust haben. Denn das 10-jährige Jubiläum feiern die Mitglieder der Kunstetagen gebührend in ihren Ateliers. Übermorgen am Samstag, 23. November, bei freiem Eintritt in der Prenzlauer Promenade 152.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.